Wie? Ah, schau jetzt, da ist jetzt das Klopfen. Jetzt ist er gekommen. Wenn ich die Hände in den Sack reinnehme, was dann nicht passiert.
Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei der TBZ On Air. Wir geben Einblick in den Schulalltag, reden über aktuelle Themen, spannende Projekte und das, was Lernende und Lehrpersonen bewegt. Dazu laden wir auch immer wieder tolle Gäste ein, die ihre Erfahrungen und Perspektiven mit uns teilen. Ich bin Jürg Mattes und wie immer neben mir der Jonas Aeschlimann. Hoi Jonas!
Salut Jürg, hoi! Wie geht's?
Mir geht's gut. Ich bin einfach ein bisschen am Schwitzen. Ich spüre die Temperaturen ein bisschen in unserem Schulhaus.
Ja, es wird immer schlimmer, gell?
Ja, absolut.
Das Jahr ist irgendwie speziell, habe ich das Gefühl. So extrem ist es mir jetzt noch nie vorgekommen bis jetzt.
Aber du weißt ja, die langen Hosen sind dabei.
Haben wir eine Rückmeldung bekommen zu der letzten Episode mit dem René Muckli, gell?
Ja, ganz genau. Es ist ein Lehrer gekommen und wir haben ihn dort noch gefragt, lange Hose, go or no go? Und er hat reingelassen, ist am Zuhören und ich sage gerade so, kurze Hosen sind für mich ganz klar ein No-Go. Er steht draußen an seiner Wohnung, schaut runter und sieht, ups, ich habe kurze Hosen an. Eine schöne Rückmeldung gefunden.
Ich glaube,
er war schon unterwegs, genau. Und hat gefunden, jetzt kehre ich halt nicht mehr um.
Ja,
aber du, ist okay. Ich habe nicht gesagt, man darf keine kurze Hosen anhaben. Absolut. Das muss jeder selber wissen.
Du, Jürgi, ich habe noch eine andere Frage.
Ja.
Ganz ein anderes Thema.
Okay.
Du hast auch Kinder, oder?
Ja.
Und ich bin heute Morgen, während du duschen, höre ich so meine Tochter im Hintergrund. So, la, 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 la. So, mega herzig, voll zufrieden. Da dachte ich, das ist schon eine mega schöne Zeit, auch wenn sie extrem anstrengend ist, logischerweise.
Ja, absolut.
Und jetzt habe ich dich fragen, deine sind ja schon ein bisschen älter,
ja,
gell?
Ja, genau.
Wie viel?
13, 15.
Und bist du froh, dass die strenge Zeit vorbei ist oder auch ein bisschen traurig?
Also im Fall strenge Zeit vorbei mit Kind, können wir ja dann auch noch den Gast fragen. Ich finde, kleine Kinder kleine Probleme, grosse Kinder grosse Probleme und gell, meine kommen sauber in Pubertät, das wird mir nicht besser, okay. Nur anders.
Ja. Also in dem Fall traust du dieser Zeit ein bisschen nach.
Ja, es war einfacher gewesen. Aber du, ist okay. Gehört dazu.
Ja.
Gehört dazu. Dann nabbeln sie sich wenig schnell ab und sind froh, wenn sie ausziehen
können. Gut, ja, dann hast du dann auch wieder die Frieden,
absolut.
Oder? Ja, du, wir haben ja heute eine Jubiläumsfolge. Nummer
absolut.
10.
Cool, oder? Wir haben schon 10 Folgen produziert. Ja, man glaubt es gar nicht. Ist schnell gegangen, oder?
Ja, kann man. Definitiv, ja. Absolut.
Und ich würde sagen, für Jubiläumsfolge haben wir natürlich auch eine Jubiläumsperson eingeladen, oder? Wir haben uns da nicht lumpen lassen, sind da tief in unsere Hitliste schauen, wenn wir da einladen wollen. Und sollen wir es schon publik machen, wenn wir eingeladen haben?
Sicher.
Okay, willst du?
Herzlich willkommen, John Coviello.
Danke vielmals. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Und,
wir finden es schön, dass du gekommen bist.
Ja, nein, natürlich ein treuer Anhänger von einer Podcast-Folge. Und nein, ich freue mich sehr, dass ich da dabei sein
darf. Du, John, habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen, den Nachnamen?
Das ist richtig, ja, Coviello.
Sag mal, was ist so das Schlimmste, was du schon gehört hast?
Hey, das ist schon über Gomella zu Cavallo, Gorilla, da ist echt wirklich schon alles gekommen.
Gorilla, gut, ja, genau. Okay, egal, von der Größe und
vielleicht auch vom Gang her.
Ja.
Genau.
Ich habe Coviello, hätte ich mir noch vorstellen können, hast du schon mal jemanden gesagt.
Ja, nein, aber dann wird es eben auch anders geschrieben.
Okay, genau. Das checken die Leute.
Ja. Ja.
Hey, cool, du... wir haben ja ein neues Format. Bevor sich der Gast vorstellt, tun wir ihm zuerst 15 A oder B Fragen stellen, 10 allgemeine, dann 5 individualisierte und du musst nur A oder B sagen. Das geht relativ schnell durch. Bist du bereit?
Jo.
Also, Lehrpersonen oder Lernende zentriert?
B.
Vor Ort oder Distance Learning?
Vor Ort, A.
Wandtafel oder Beamer?
Beamer.
Süß oder salzig?
Süß.
Winter oder Sommer?
Winter.
Klavier oder Gitarre?
Gitarre.
Roadtrip oder Hotelkomplex?
Roadtrip.
Katze oder Hund?
Katze.
Bier oder Wein?
Bier.
Gut, meine Zähne sind durch, Jürg,
du bist dran. Jetzt kommen wir noch zu den persönlicheren Fragen. Zugvogel oder Standvogel?
Zugvogel.
Bratwurst oder Schrimps?
Bratwurst.
Ich probiere es einfach nicht, weil es kommt einfach nicht gut. Weil ich das versuch, nein, ich weiß, ich kann einfach sagen, das mache ich nicht. Meine Kinder lachen mich schon die ganze Zeit aus, das mache ich nicht. Biken oder Wandern?
Wandern.
Snowboard oder Skifahren?
Skifahren.
Eisen oder Titan?
Titan.
Geduldig oder ungeduldig?
Geduldig.
Du hast gesagt, es sind 60, aber ist egal.
Ja, ist gut. Ja, ich dachte mir, mache ich auch noch einen oben drauf.
Alright.
Du, herzlichen Dank für die spontanen Antworten. Da werden wir die ein oder andere Sache natürlich nachher nochmal aufgreifen.
Spannend.
Spannend. Spannend, genau. Persönlicher Werdegang, John. Wir haben zwar schon mal etwas gehört von dir, wo du dich bist vorstellen, bevor der TBZ gekommen bist. Aber wir werden natürlich auch den anderen Zuhörern noch die Chance geben, um ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Wo trifft man dich in der Freizeit?
In der Freizeit trifft mich in der Regel draußen an. Also entweder da gehe ich den Vögel hinten rein, bin am Fotografieren, bin am Biken, bin am Wandern, bin auch sehr gerne an den Klettersteig, den Bergen oben. Das ist das, wo mich so als Ausgleich zum Alltag, zum Berufsalltag eigentlich am besten abholt und mich auch runterfährt.
Okay, ich habe ja schon gehört, dass man, wenn du den Vögeln nachläufst, dass du dann auch attackiert wirst von rennenden Lehrern. Wenn du aus dem Gebüsch rauskommst, dass dann nachher heisst, da, ciao John, wo du wahrscheinlich dann völlig perplex am Morgen früh denkst, okay, wer spricht mich denn da an?
Das stimmt, da habe ich auch schon eine sehr lässige Begegnung gehabt, genau, am Nähracher Ried und bin tatsächlich überrascht gewesen, aber eine schöne Überraschung
auf jeden Fall. Nein, ich wohne zu Gossen an St. Gallen, das ist ein bisschen weiter weg. Aha. Aber wir dürfen sonst keinen Namen nennen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Bist du da mit dem Feldstecher unterwegs und hoffst, dass du da die speziellen Vögel findest, oder?
In der Regel mit dem Feldstecher unterwegs, aber viel auch einfach am Anhocken. Also das heisst, ich suche mir bestimmte Orte oder auch Plätze, wo ich weiss, da gibt es oder sind jetzt beispielsweise im eBird oder im Ornitho.ch sind seltene Gäste mal angezeigt worden und in der Regel hocke ich dann dort entweder versteckt im Busch oder sogar mit einem Tarnnetzli. Nein. Ja, genau. Und nachher wird einfach gewartet. Ich kann nicht. Genau.
Ja. Also es ist so ein bisschen wie die gehen fischen zum Rabenfahren, gehst du einfach dich verstecken und hoffen, dass die Vögel anbeissen.
Genau. Und mich niemand sieht.
Hat nicht funktioniert.
und Chance ist ein 50-50 oder ist das ganz unterschiedlich oder meistens eigentlich 100%? Oder?
Nein, das ist eigentlich 9 von 10 Mal ist dann eigentlich nichts los.
Eben.
Und dann das ist aber auch völlig, das ist auch völlig okay, weil das macht den Moment vom 10. Mal, wenn du es dann hast, macht es einfach dann umso schöner.
Ja, aber cool. Wie lange wartest du denn da? 2 Stunden? Oder?
Hey, das kommt ganz drauf an. Also ich meine, wenn du jetzt...
Je nachdem, wie viel Bier dabei hast.
Ja, genau, wobei ich Getränk. da ist mir in der Regel natürlich nur das Wasser dabei. Okay. Nein, es kommt auch ein bisschen darauf an, oder? Wie die Wetterverhältnisse sind. Also, es kann sein, dass ich auf dem Vogel anhocken tue, das geht eine Stunde, zwei. Es kann sein, dass er nach 10 Minuten kommt. Dann gibt es aber spanische Verhältnisse. Als ich in Spanien war, da hat es einfach 6 Stunden geregnet, als ich auf Geier gewartet habe. Dann habe ich 6 Stunden gewartet, dann hat es aufgerissen. 10 Minuten Show und dann konnte man fotografieren. Oder Luchs, dort habe ich 2 Tage gewartet. Also darum, man muss dort schon eine ziemliche Portion Geduld mitnehmen. Ja.
Krass. Genau.
Und in dieser Zeit, du bist einfach am Studieren, also so im, es gibt ja so den Network Default Mode, sagt man dem, wenn das Hirn nichts macht. Das ist heute eben ein Problem, weil wegen den Smartphones und so ist man immer unterhalten. Also es gibt da auch so psychische Forschung, dass es eben noch wichtig wäre. Bist du dann in dem Default Network Mode?
Ja, also es passiert dann tatsächlich nicht viel in meinem Hirn, sondern ich warte dann tatsächlich relativ fokussiert auf die Begegnung, weil die Angst ist grösser, wenn ich in dem Moment wegschaue oder etwas an meiner Kamera umnästle oder schnell in ein Handy schaue, weil in der Regel kommen jetzt genau dann. Ja. Und aber, dann bist du spät.
Ja. Aber das würde ja bedeuten, du sollst das Handy eigentlich immer da vorne haben. Dass vielleicht der Vogel merkt, der schaut jetzt dann drauf und dann kann ich führen kommen. Wäre doch mal eine Variante, oder?
Bist du eigentlich schon mal in einem Podcast gewesen?
Nein, das ist sehr
Premiere.
Mal. Ja, absolut.
Super, in unserer Podcast-Jubiläumsfolge schon das erste Mal dabei. Super. Haben wir gut gemacht. Du, und jetzt vom Werdegang mit der Freizeit, wie hast du eine Lehre gemacht, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe?
Was für eine?
Ich habe noch eine Lehre gemacht als Maschinenmechaniker. Das ist der heutige Polymechaniker, dort mal in der SIG. Grosse, namhafte Firma.
Von wann bis wann ist das?
Das war 91 bis 95. Okay. Ist das ja.
Und wann ist denn aus dem der Polymechaniker geworden?
Ah, da kann ich jetzt nicht einmal genau sagen, aber es war schon also ein paar Jahre später. Genau. Ja.
Also ich weiss noch, als ich in die Lehre bin, hat man schon Polymechaniker gemacht. Das war so 2001.
Genau.
Weißt du, bei der Frage, ich habe eben nicht gewusst, dass du etwas mit dem machst, wegen dem Knie, das du dir einmal hast dürfen machen, wo du dich vorstellen kannst. Du hast gerade eine Knieoperation, bist du so im Ding gewesen. Darum hat es mich wundern, was nimmst du? Eisen oder Titan? Ist Titan spezieller oder geilerer Material? Oder?
Es ist halt einfach, das Titan ist natürlich jetzt in der Gesundheitsbranche, wenn du jetzt da ein Gelenkrieg hast, ist dann natürlich das Material oder Keramik. Es ist sehr widerstandsfähig. Es ist nicht ganz so schwer wie teils Eisenlegierung, die du hast. Also von dort her, ja. Aber es tönt besser.
Es ist ja viel teurer, oder?
Genau.
Wenn schon dann etwas Richtiges, oder? Nicht also etwas Günstiges. Nein, das ist cool. Und der Lehrberuf, wie bist du da drauf gekommen? Ich meine, wenn du eine Lehre machst, dass du dann schlussendlich. Du bist ja, glaube ich, auch in der Primarschule.
Ja, richtig. Ja, also ich meine, das ist mehr aus dem heraus entstanden. Ich habe lange auch Jugendarbeit gemacht in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und,
Entschuldigung, was für Arbeit?
Jugendarbeit.
Ah, Jugendarbeit.
Genau.
Ja. So ein Jugendzentrum?
Nein, also das ist Pfadi, eine Art Pfadi, Jungschar. Und dort habe ich dann auch noch das ein oder andere Jahr bin ich dann dort Leiter gewesen. Dort ist eigentlich also ein bisschen die Arbeit mit den Kindern, die ich das Gefühl hatte, mal, da will ich noch etwas ganz anderes machen. Und habe dann dort den Quereinstieg gemacht als Semi. Und bin dann in Kreuzlingen das Primarlehrerseminar und habe dann, dann über 11 Jahre in Zwiertalen als Primarlehrer geschafft, 4. bis 6. Klasse und hatte dort noch ein 30% Pensum als Sportlehrperson gehabt. Genau, auf der Oberstufe. Noch.
Gut, gell? Sport war bei dir auch immer ein wichtiges Thema gewesen. Du hast ja da recht einen anstrengenden Sport gemacht, finde ich zumindest, in einem grossen Becken mit viel Wasser. Nennt sich Wasserball.
Ah, wirklich?
Ja, und ich glaube...
Also das passt.
Ja, genau. Er ist wahrscheinlich...
Ich kann mir so bei einer Sportart vorstellen, dann im Wasser und spritzen.
Du bist wahrscheinlich der Einzige, der können abstehen, oder?
Ja, gut, das Abstehen bringt dir nicht viel Halt. Also in einem Becken, weil du liegst eigentlich im Wasser, damit du dich auch kannst bewegen und drehen. Und es ist tatsächlich, man hat da gewisse Vorteile, wenn man gross ist, hat man die längeren Arme, den längeren Hebel und genau, das ist beim Wasser entscheidend, eigentlich 20-30 cm Platz um dich herum und wenn da die Finger schon da länger sind, dann zappelt es dann im Netz dann auch schon.
Das ist schon eher eine Randsportart, oder?
Absolut. Das ist rundum eigentlich um die Schweiz herum ist es viel populärer. Sogar. Im Osten ist es dann, wenn du so Ungarn anschaust, Kroatien, Serbien, dort ist es sehr, sehr hoch im Kurs. Aber bei uns in der Schweiz tatsächlich ist es einfach wirklich eine Randsportart.
Und ist das Indoor, Outdoor oder beides?
Beides.
Okay. Ja. Und das ist natürlich cooler, oder nicht unbedingt?
Ein Duss ist natürlich schon auch lässiger, natürlich bei den warmen Temperaturen im Wasser.
In, also du schwitzt nicht so oft halt, oder?
Ja, es ist etwa halbe, okay. Oder? Also du gehst auch mal halt ins Wasser ab Mai, wenn dann die Ballonhallen oder eben dann halt wirklich die Aussensaison anfangen tut, dann ja, da gehst du halt auch mal bei 17, 18 Grad Aussentemperatur, hüpfst du dann ins Wasser.
Gut, wenn du so viel Bewegung hast, bist du sogar noch froh, wenn das Wasser ein bisschen kühler ist, oder nicht?
Ja, also du hast jetzt mittlerweile hast natürlich schon auch Regeln, wie warm das Wasser muss sein. Also okay. Das heisst, ich bin 21 Grad, also 21 Grad muss das Becken schon mindestens haben. Und sonst tut man dann schon auch richtig Hallenbad isolieren.
Ja. Okay, und ich weiss nicht, ob unsere Zuhörer das wissen, wenn man da so glaub, um 2000 herumgeht und dann mal schauen, wer Schweizermeister geworden ist, dann wird ein Name auftauchen.
Okay, oh wow.
Weil wir haben einen Rektor, der Schweizermeister ist im Wasserball.
Crazy.
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Gibt es vielleicht auch noch ein Bild oder so?
Ja, gibt es. Ich kann das also noch auftreiben. Ich weiss es. Ich weiss sogar, wo ich angefragt
habe. Ich bin gerade froh, sind wir in einem Podcast drin. Weil es mit dem Rechner ein Bild noch kommt. Ja.
Und dann sind wir auch ab und zu ins Ausland gegangen, um spielen.
Oder? Ja, also wir haben dann auch die Champions League haben wir dann können teilnehmen können. Ah. Genau, ja. Sind dann auf Duisburg. Aber dort hat man dann natürlich dann schon, der Niveauunterschied ist dort dann schon, gross gewesen. Also ich meine, mich dort erinnern an einen Trainingsmatch oder ein Training, das man am Morgen hatte. Und dann waren die Becken zuteil gewesen, den Mannschaften. Und Olympiakos ist dort gerade vor uns rausgekommen. Und ich habe gewusst, der Center, der jetzt da rausläuft, zu dem Becken raus, das wird mein nächster Gegner sein. Und ja, da ist, ich habe schon hier gleich auch noch ein bisschen Fleisch im Knochen gehabt. Aber da bin ich also wirklich ein Abzibild gewesen, als ich jetzt, gesehen, zu dem Wasser
rausgestiegen.
Ja, und das sind einfach wirklich, die sind dann nochmal anders parat. Der hat mich also rumgeschoben, wie so ein Gummientli, wo der einmal auf dem Rhein entgegenkommt. Ja, das war ein frustrierend.
Ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich mit John im Wasser bin und versuche, einen Stein zu verschieben und es wird gesagt, er ist ein Gummientli. Ja, viel Spass. Ja, okay. Ja, schön. Ja, gut.
Und die Karriere hast du beendet?
Die Karriere habe ich eigentlich beendet. Also natürlich das Nazi-Anspielen schon, wo ich dann 37 war, heute aber eigentlich noch relativ lange, so ein bisschen an einem Veteranenturnier teilgenommen mit einer Mannschaft. Und jetzt aber, seit ich das Knie auswechseln musste, ist so ein bisschen die Drehbewegung im Bein, die fühlt sich einfach noch nicht gut an und darum habe ich jetzt mal eher.
Das merkst du immer noch?
Ja, nein, merke ich in dem Sinne, es fühlt sich jetzt so geschmeidig an.
Okay,
genau. Gut, wir müssen vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen, eben, du hast ein künstliches Knie, das haben wir noch nicht so, das weißt du einfach, ich habe es auch nicht gewusst. Sagt man nicht so, Wassersportarten sind eher ein bisschen gesünder? Oder wenn man noch Verletzungen hat, sagt man doch, du solltest schwimmen gehen, weil das ist eben dann gesund und weniger belastend, aber offensichtlich in deinem Fall. Oder ist das nicht von dem gekommen?
Nein, überhaupt nicht. Also das war so ein jugendlicher Leichtsinn gewesen. Es hat ein Ingenieurkollege von mir hat so ein Snowbike entwickelt. Oh, also er hat einfach ein Velo genommen und dann zwei Ski daher gehängt. Und der hat dann gesagt, du, probier das Ding mal aus. Und er hat für die Schlittelpisten eigentlich vorgesehen. Und ich habe dann gefunden, hey, komm, da gehen wir gerade hart rein, die schwarze Piste nur. Und dann hat es mir dann halt wirklich das Knie ein bisschen vernudelt. Und und dann hat man dann einfach 25 Jahre später ist dann halt so eingesehen, dass man hätte sagen so, und jetzt wollen wir da künstlich dahinter. Jugendliche Leichtsinn, das ist da eben da der vordere Bereich vom Hirn, wo offenbar auch noch nicht ganz ausgereift ist. Also das war auch bei mir so gewesen.
In dem Fall spricht es doch stark für den Wassersport, dass der gesund ist, weil wahrscheinlich jede andere Sportart wäre nicht gegangen mit dem Knie, oder?
Nein, das wäre spannend. Ja, ich habe schon auch in den jungen Jahren noch viel kompensieren mit gezieltem Krafttraining, was ich auch gemacht habe. Und darum habe ich es eigentlich so lange noch rauszögern.
Spannend, was man hier alles erfahrt wieder. Cool. Ja.
Gehen wir weiter. Ich würde sagen, und du bist ja dann, nachdem du die 10 Jahre in Fürthaler Schule gegeben hast, dann ist dann irgendwie ein Weg weitergegangen. Weil jetzt bist du ja irgendwann in die Berufsschule wechseln. Wie hast du denn da
Ja, da ist eigentlich eine kleine Story vorausgegangen. Ich bin dann an der Primarschule, habe ich hier noch den Schulhausvorstand sein mit einer Kollegin zusammen. Und das habe ich sehr lässig gefunden. Und es war aber auch die Zeit gewesen, wo man dann die geleitete Schulleitung eingeführt hat. Wir haben dann das Projekt auch übernommen. Und haben ja, bis zur Rekrutierung eigentlich von der neuen Schulleitung wir das dürfen begleiten. Und ich hätte das eigentlich noch lesen gefunden, mit ihr zusammen in einer Co-Leitung das zu machen. Und für sie ist das aber so nicht in Frage, wie sie wie gesagt hat, hey, ich muss entweder mache ich das eine oder das andere, aber beides zusammen, das schaffe ich nicht. Und ich habe sie einfach schlicht nicht konkurrenzieren. Ich habe sie sehr geschätzt, ich habe sie mega lässig gefunden. Es war wirklich ein lässiges Zusammenarbeiten. Und dann habe ich gefunden, okay, dann mache ich mal einen Sprung in die Oberstufe. Ich war nachher noch ein Jahr in der Oberstufe, um ein bisschen zu spüren, wäre da noch etwas für mich. Ist dann der König Schläpfer von der Berufsschule, hat dann gefunden, du, ich hätte da noch ein Plätzchen für dich als Allgemeinbildungslehrer und bin dann so eigentlich in die Berufsschule gerutscht. Und das hat mir aber, das weiss ich noch, da habe ich vom ersten Tag weg habe ich das so lässig gefunden, also die Allgemeinbildung, das Arbeiten mit diesen jungen Lernenden, das haben wir da wirklich den Ärmel vom ersten Tag weg eingenommen.
Und welche Berufsschule war das? Eine
Berufsschule Schaffhausen.
Schaffhausen.
Ja.
Für die, die es vielleicht nicht wissen, König Schläpfer, das ist der Schwinger König Schläpfer.
Genau, korrekt.
Dort eine Schule gegeben hat. Ich hatte einen Optikerin, der bei dem Abu, oder mindestens früher mal eine Schule gegeben hat. Da hat er mir erzählt, also die vier Mägen von der Kuh hängen sie jetzt. Dort ist er rausgekommen anscheinend. Ja. Und schwingen hat er auch können.
Ja, cool. Und was würdest du sagen, ist jetzt der grosse Unterschied von der Primarschule oder von der Oberstufe zu der Berufsschule?
Ich glaube, der grosse Unterschied ist, dass die ganze Arbeit, die du um Kind herum hast, die über Elternarbeit geht, die über irgendwelche zusätzliche therapeutische Massnahmen geht, wo du im Austausch bist mit verschiedensten Stellen, wie halt sei es jetzt kinderpsychiatrischer Dienst, mit Schulsozialarbeit und. Da ist einfach sehr viel mehr gehabt, wo sich ja, um das Setting Kind gestaltet hat. Und da ist jetzt an der Berufsschule ist es viel mehr um Lernstoff gegangen, es ist um den Lernenden gegangen und die Allgemeinbildung, wie tue ich den begleiten, so ein bisschen in den Alltag gehen, damit er das Werkzeug hat und die Kompetenzen hat und im Alltag ihn dann auch bestehen, wenn er rauskommt. Mhm. Und das habe ich einfach sehr lässig gefunden, das hat mich sofort angesprochen.
Cool. Ja, spannend.
Und nachher von der Allgemeinbildung bist du dann nochmal eine Stufe höher? Also da ist in dem Fall von dieser Primarschule, wo die Co-Leitung machen können, ist in dem Fall dann der Wunsch, noch eine Stufe oben hineinzukommen?
Ja, oder? Das ist dann auch. Also zuerst war ich sehr wohl in der Kernthematik und da ist dann tatsächlich nach 5-6 Jahren, ich konnte dann auch wieder teils Verantwortung übernehmen, in der erweiterten Schulleitung dann in Schaffhausen. Und irgendwie hat es mir dann einmal wieder reingenommen und es ist dann dort dann auch mal im Raum gestanden, ob ich dort vielleicht nicht das Prorektorat übernehmen und haben mir dann mehr eigentlich aus dem dann überlegt, wie kann ich mich ideal vorbereiten auf so eine Bewerbung und habe mich dann auf zwei Stellen einfach jetzt außerhalb von Schaffhausen beworben gehabt, um einmal so einen Prozess durchzulaufen. Und eine ist dann aber tatsächlich dann ziemlich gut aufgegangen. Da bin dann selber überrascht gewesen und da ist das Rektorat dann in Bülach. Würde ich aber glaube heute so den Sprung nicht mehr machen. Also da ist einfach so, ich sage jetzt mal als Lehrperson nicht irgendwo einmal die Sporen abverdienen als Abteilungsleitung, mal wirklich auch in die Führung von Lehrpersonen. Das ist dann schon habe ich gefunden, die ist für mich eine sehr harte Schule gewesen, die ersten Jahre in Bülach.
Also du bist von Allgemeinbildungslehrer in Schaffhausen Rektor in Bülach geworden,
genau.
Sozusagen.
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Und dann hast du natürlich einen kleinen Szenenwechsel.
Da hast du einen ziemlichen Szenenwechsel. Das eine ist natürlich irgendwo so eine Schaffhauser Kultur, oder? Könnt ihr euch vorstellen, das ist mehr auf dem Land raus. Und dann kommst du in das Zürich. Ja, in der Zürichfeld, du hast Kulturen dort, andere Kulturen, du hast die ganzen Thematiken um, ja, was sind denn überhaupt MBA-Aufgaben, was sind eigentlich Entlastungslektionen, Schulentwicklung halt irgendwo im Grossen nachdenkt, mehr sich ein bisschen in einen strategischen Bereich hineinzubewegen, also bildungspolitisch in einen strategischen Bereich hineinzubewegen. Der Sprung, der ist einfach, da habe ich das Gefühl, der wäre viel einfacher gewesen über eine Fachteamleitung, Abteilungsleitung und dann können in so ein Rektorat einsteigen. Schlussendlich muss ich aber sagen, das hat, machen wir gleich. Der Job macht mir wahnsinnig Spass. Ich finde es lässig. Es ist für mich, Bülach ist wie eine Lehre gewesen. Ich hatte super coole Lehrpersonen dort, die auch einen super coolen Job geleistet haben. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe dort, dort schon das ein oder andere Mal leer schlucken und habe dort vieles gelernt, was ich heute sehr, sehr profitiere an der TBZ. Ja.
Gut, aber ich denke, das ist auch noch immer so normal, wenn man in eine neue Position hineinkommt, wo man vorher vielleicht nicht so viel reingesehen hat, dann fängst du einfach mal an, so wie es siehst und dann merkst du, ups, das war vielleicht nicht so ideal gewesen. Und dann muss man halt einfach den Kurs anpassen. Und so wie man das ja gehört, von rundherum haben sie dich nicht gerne gehen lassen, deine ehemaligen Lehrer in Bülach. Zumindest ist das so, wie ich es gehört habe.
Ja, ja, also ich glaube, es gibt das. Natürlich hat man, aber ich glaube, das ist überall so. Man hat, wir sind wahrscheinlich sehr froh gewesen, ist er jetzt endlich weg. Genau, Gott sei Dank, oder? Und andere, ja, wo natürlich traurig gewesen sind darüber. Also ich muss sagen, ich bin mit Herzschmerz von dem Bülach weggegangen, aber es ist für mich auch völlig klar gewesen, wenn ich einen Wechsel mache, dann sollte es ja auch weh. Es wäre nicht gut, wenn du eine Schule verlässt, wenn du irgendwo einen Wellengang drin hast, sondern du hast irgendwo eine Lehrerschaft, die sich wohlfühlt, die weiss, wie die Strukturen sind, wie es läuft. Du hast eine Schulleitung, die stabil ist, die den Spass hat an der Zusammenarbeit, die einen guten Kontakt zu den Lernenden und zu den Lehrpersonen pflegt. Und ich glaube, das ist eigentlich der richtige Moment, um dann vielleicht einen Schulwechsel anzustreben. Und natürlich ist das nicht der Moment, der für dich persönlich dann der einfachste Moment ist, weil du kannst eigentlich einmal hergehen und sagen, hey, jetzt hat man
etwas aufgebaut.
Genau, man hat etwas aufgebaut miteinander, oder? Und jetzt geht man statt, dass man jetzt das noch ein bisschen geniesst,
ja, in dem sozusagen. Sinne.
Aber kannst denn du wirklich so lange ruhig sitzen und das Gefühl haben, jetzt habe ich da etwas Cooles können aufbauen, habe das auf klar Schiff gebracht und jetzt noch 3 Jahre warten und einfach noch geniessen. Kannst du das?
Es ist, also du siehst natürlich schon auch, es, richtig. Es hat so ein bisschen einen kompetitiven Charakter in mir, der das ja auch sucht und wo gerne auch wieder an eine Herausforderung geht und auch gerne wieder irgendwo etwas aufbauen tut. Und es ist tatsächlich so gewesen. Bülach hat irgendwo, es ist gestanden, es hat Spass gemacht, es war lässig gewesen. Und und TBZ habe ich da so natürlich auch ein bisschen mitbekommen, dass es ein bisschen knarzt hat im Gewählchen. Und das hat mir natürlich irgendwo hat mich natürlich auch motiviert, um vielleicht können sagen, hey, mal doch, da wäre jetzt vielleicht noch eine gute Herausforderung oder eine coole Herausforderung.
Challenge accepted.
Genau.
Du, was sind denn eigentlich deine Beweggründe? Wir haben jetzt einen schon gehört. Gibt es noch andere gegeben für den Wechsel? Warum hast du gesagt, hey, jetzt gehe ich in das Zürich rein? Stadt.
Genau, für mich ist es so, ich bin dann gerade 50 gewesen und für mich war dann schon die Frage gewesen, okay, wie geht es jetzt weiter? Wir haben das Projekt Governance, wo ja noch unterwegs ist, wo man das Wiederwählen man darf ja zweimal wiedergewählt werden als Rektor und nachher gehst du entweder zurück in den Berufsstand als Lehrperson, wenn ich sehr attraktiv finde, im Rahmen von einer Bogenkarriere durchaus auch mal wieder können als Abo-Lehrperson einstehen.
Ja.
Und da ist im Moment ist das noch unterwegs und da ist noch nicht klar gewesen. Also das heisst, für mich nach 8 Jahren wäre ich die letzte Amtszeit gekommen, dann hätte ich mir wieder Gedanken machen müssen. Und auf der anderen Seite irgendwo auch mal eine grosse Schule mitgestalten mit einer Schulleitung, mit den Lehrpersonen. Das hat mir einfach Lust gemacht.
Ja.
Ja. Ja. Und darum eigentlich den Wechsel.
Cool. Spannend. Also es ist weit Amerika. Zweimal kannst du gewählt werden. Nicht amerikanisch besser. Einfach 8 Jahre statt 4 Jahre.
Das habe ich richtig verstanden. Das ist aber Wiederwahl. Also das heisst, du wirst einmal gewählt und nach der zweimal Wiederwahl, dann bist du 12 Jahre
zweimal
unterwegs.
Zweimal Wiederwahl. Genau. Aber die Periode wäre 4 Jahre. Ah, spannend. Ja. Okay. Ja. Wie sieht... Schau, wie das jetzt beantwortet. Gibt es den perfekten Tag als Rektor? Beschreib uns mal den perfekten Tag als Rektor.
Der perfekte Tag als Rektor, das finde ich sehr eine spannende Frage. Ich glaube, der perfekte Tag als Rektor ist, wenn du der Schule auslaufst, irgendwo zufriedene lernende Gesichter siehst, du triffst Lehrpersonen an, die in Gesprächen vertieft sind, einen zufriedenen Eindruck machen, wo freundlich grüßt wird, wo, ich glaube, das ist für mich so der perfekte Tag. Genau. Und da gibt es gleich schon den einen oder den anderen, den ich jetzt da an der TBZ also in die Richtung auch können erleben.
Cool. Und würdest du sagen, ist das duale Bildungssystem in einem gesunden Zustand?
Bei uns in der Schweiz würde ich sagen, das duale Bildungssystem ist noch in einem gesunden Zustand, aber man muss sicher daher schauen und den Finger davor heben. Und ich glaube, da braucht es sicher auch zum einen ein Effort von der Verbände. Wir haben im Moment wir verlieren eigentlich Schülerinnen und Schüler aus der Volksschule an die Gymis oder an die Fachmittelschulen. Und das hängt einfach auch mit dem zusammen, dass die Eltern vielfach einfach auch noch nicht gut darüber informiert sind, welche Chancen eine Berufsbildung bietet. Also dass dort der Weg auch im tertiären Bereich vielleicht irgendwann mal an einer Uni oder an einer Fachhochschule eben sehr wohl und sehr gut möglich ist über eine Berufsbildung. Und dann braucht einfach wirklich eine Überzeugungsarbeit. Also zum einen auch in den Volksschulen, dort haben wir halt auch das Problem, dass Lehrpersonen an der Volksschule, viele von denen, die haben halt einfach auch den Wechsel, ich sage jetzt mal ganz salopp und verkürzt, die haben den Wechsel von der Schulbank für eine Wandtafel gemacht und kennen natürlich nicht aus ihrer eigenen Erfahrung heraus, was bedeutet es eigentlich, über einen EFZ, einen Beruf, dann sich gleich können, weiterzuentwickeln. Also, nur finde ich, sind wir noch gesund. Ich meine, die Jugendarbeitslosigkeit ist wahnsinnig klein. Mhm. Im europäischen Vergleich sind wir absolute Spitzenreiter. Ja. Das ist im 0,-Bereich. Und das spricht sehr für unser System.
Und ich habe dort wirklich ein gutes Beispiel bei meiner Tochter, bei den Eltern. Dort sagt die Lehrerin, geh nicht einfach an die Kante, weil du nicht weißt, was du machen willst. Nur an eine Kante gehen, dass du weiter in die Schule gehst, dass du den Prozess rausschieben kannst, bringt dir überhaupt nichts. Dann ist es gescheiter, gehst du eine Lehre machen, du dich damit befassen, was dir Spass macht, wie einfach in die Schule sitzen.
Aber das wäre jetzt ein bisschen...
Das ist jetzt einfach ein Beispiel, wo man hört, wo noch positiv in die andere Richtung geht, wo ich eigentlich noch dankbar bin, dass sie das so thematisiert. Und das wäre natürlich eine schöne Sache, wenn das auch andere Lehrer natürlich noch mehr machen würden. Aber ist schon klar, das, was du selber erlebst, gehst logischerweise natürlich auch bis zu einem gewissen Maß weiter. Und dort ist sicher von unserer Seite sehr viel Überzeugungsarbeit.
Ich kenne auch einen. Oh, sorry. Ich kenne auch. Also meine Frau hat eine Lehre gemacht und ist nachher noch an der FH. Und ich habe einen Kollegen, der auch Hochbauzeichner gelernt hat und nachher Architektur studiert hat. Sehr gut, oder? Du bringst halt einfach gerade noch mal einiges mehr mit an Praxiserfahrung. Ja. Dich kann man gerade brauchen und so. Das gehört mir ja viel, dass die am Studium kommen, also ich habe
Kollege, der Leute muss einstellen muss, der sagt, also da können wir so viel vom Studium, die sind zwar top intelligent und alles, können irgendwelche Algorithmen schreiben, aber die können wir nicht brauchen. Das ist sicher der Vorteil von der Berufslehre, dass man halt einfach in dieser Praxis schon drin ist.
Ja, jetzt machen wir doch mal noch den Wechsel zu der TBZ. Ich glaube, wir haben von John ein schönes Bild bekommen. Und jetzt ist irgendwann im Februar 2025 der erste Tag gewesen, wo du da unten reingekommen bist und gewusst hast, jetzt darf ich bei der Marschrichtung mitmachen. Wie war so dein erster Tag gewesen, wo du da reingekommen bist?
Also natürlich ist man nervös und hat eine gewisse Anspannung. Und es hat mir sehr geholfen, dann schon gefahren und dann verschiedene Kontakte und Berührungspunkte mit dem EK frei, wo das ja auch ad interim geführt hat. Und ja, und in dem Moment habe ich auch gewusst, okay, es geht mit Rekrutierungen los, es geht darum, um irgendwo hinzulassen, um Bedürfnisse abholen. Und das ist immer, wenn man so neu in eine Kultur, in eine bestehende Kultur reinkommt, das ist spannend, aber es löst auch eine gewisse Nervosität aus, weil man ja auch irgendwo nicht sofort eingehen will, weil man zuerst mal wissen will, okay, wie gehen die eigentlich mit mir um? Und,
was erwartet einem?
Genau, ja.
Das ist der mit dem Eingehen, haben wir ja schon ein bisschen darüber geredet gehabt. Dort haben wir ja die ominöse Geschichte. Was würdest du dort, es geht um den Hund, oder? Dass wir das wieder mal aufs Tapet bringen. Was würdest du dort ändern? Oder würdest du etwas ändern? Würdest du es wieder gleich machen?
Nein, also ändern
wir müssen ein bisschen Kontext. Wir müssen jetzt noch ein bisschen Kontext geben, sonst kommt da niemand raus. Es hat eine Änderung gegeben. Vor wie lang?
Ja, die ist...
3-4 Monate, ja. So würde ich sagen, oder? Ist älter.
Was, ich weiß es nicht. Mit dem Hund meinst du, dass ja. Man nicht mitnehmen darf? Das weiß ich nicht.
Nein, ich also die ist... So Februar, hätte ich jetzt geraten.
Die ist relativ... Also ja, die ist relativ klein. Die ist relativ klein. Ein paar Monate, nachdem ich da angefangen habe, ist dann die gekommen. Genau.
Und da ist einfach ein Mail gekommen. Hunde ab sofort nicht mehr mitnehmen. Und das ist ja dann zum Teil nicht so gut angekommen, sag's mal so.
Genau. Also es war ja nicht ab sofort, sondern wir haben ja dort dann auch tatsächlich bewusst eine Übergangszeit. Also wir sind, im ersten Monat oder den ersten zwei Monaten gewesen, weil ich ja nachher dann die Zeit lasse bis zu der Sommerferien. Und nach der Sommerferien sind dann einfach die Haustiere in dem Sinn nicht mehr zugelassen. Nein, ich würde es natürlich nicht anders machen, weil die Argumentation für mich völlig stringent ist und mir auch wichtig ist, es müssen sich ja alle wohlfühlen, oder? Also wir haben irgendwo 3.500 Lernende, die da ein- und ausgehen. Und wir haben Lehrpersonen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist auch nochmal etwa 240, oder? Und da geht es wirklich darum, um irgendwo eine Ebene zu finden, wo alle wohl sind und wo sich, ja, wo es um Hygienefragen geht, wo es um Ängste geht, wo es um Unberechenbarkeiten geht. Und darum würde ich natürlich wieder genau gleich an dem festhalten. Ich glaube, einzig, wenn es hier den Podcast schon gegeben hätte, wäre wahrscheinlich mit dem Podcast eingestiegen und gesagt, komm, machen, das können wir irgendwo den Leuten erklären, genau, ja, und ja. Irgendwo näher herbringen. Weil ich bin natürlich, wie ich am Anfang vom Podcast auch schon gesagt habe, ich tue sehr gern, bin ein ausgesprochener Naturfreund. Und ich selber überhaupt keine Mühe mit meinem Hund. Mhm. Aber da habe ich jetzt einfach den Hut an, oder da muss ich als Schulleiter agieren und schauen, dass es für alle stimmt.
Und das ist ja nicht eine Entscheidung, wo man einfach so schnell gesagt hat, was soll das eigentlich fertig? Sondern das hat man wahrscheinlich relativ ausführlich analysiert, diskutiert, überlegt. Gibt es eigentlich andere Schulen, weißt du das, zufälligerweise? Oder ist das, durch das jeder individuell, gibt es keine allgemeinen Standard zu dem Thema?
Also, die Schulen sind in der Regel schon sehr autonom unterwegs.
Okay.
Bestimmungen oder Kultur, die sie haben. Also Gymis und Berufsschulen. Und Natürlich gibt es Berufsschulen oder auch Gymis, die in Einzelfällen, glaube ich, Hunde in dem Sinne auch zulassen. Aber da reden wir dann auch vor allem von Therapiehunden. Und die haben wir jetzt bei uns auch nicht ausgeschlossen.
Ja.
Aber jetzt im Detail sagen, also ich kenne jetzt aus der KRB, aus also der Strektorenkonferenz, wo ich einen Austausch habe mit Kolleginnen und Kollegen, ist mir jetzt nicht bekannt, eine Schule, die jetzt ja, die Hunde zulässt. Aber ich bin jetzt auch nie offensiv an, nur dass ich jetzt mit ihnen diskutiert, du hast ihr jetzt Hunde an der Schule. Für mich war es mehr wirklich der Dialog mit der Schulleitung, den nochmal aufzunehmen, weil es hat dort mal eine Änderung gegeben, glaube ich, vor etwa zwei Jahren jetzt mittlerweile, wo die Abteilungen selber eine Art wie entschieden haben, wo lassen wir jetzt Hunde zu oder nicht.
Und ja.
Das war für mich aber auch nicht zufriedenstellend, weil ich gefunden habe, nein, das ist nicht eine abteilungsspezifische Fragestellung, sondern das ist eine Grundsatzhaltung, die wir als TBZ haben und das ist mir auch wichtig. Darum habe ich es dort nochmal aufgenommen.
Ja.
Ja, das ist gut. Das ist immer gut, wenn man solche Sachen wieder mal hört und vielleicht mal die Hintergründe und Beweggründe einfach noch mitbekommt. Weil ich glaube, das ist das, was einem dann nachher halt einfach ein bisschen überrascht, wenn es einfach heisst, aber heute ist so. Und man hängt vielleicht an irgendetwas, weil man findet, hey, ich habe gute Erfahrungen gemacht und man fühlt sich natürlich dann brüskiert und findet, jetzt ist es doch weggegangen, wieso muss ich mich jetzt da anpassen? Ist am Anfang immer so und das hält wahrscheinlich auch noch ein bisschen nach bei gewissen Leuten und die es nicht betrifft, bei denen ist es einfach so.
Du bist ja ein absoluter Hundefan, oder?
Absolut. Das ist leicht ironisch. Also ich bin eher der Katzentyp.
Also wenn man die AB-Fragen
holen, ja, das Katze. Ist Hund oder Katzen, sage ich Puma. Nein, Katze.
Katze,
okay. Ja, also wenn, dann hätte ich einen Puma, der ist einfach ein bisschen gross. Das ist so ein bisschen
was so. Ist, wenn deine Töchter jetzt unbedingt einen Hund wettet?
Wenn es nicht. Oder sie ziehen aus und dann ist es mir gleich.
Okay.
Ich hüte dann einfach nie.
Ist nicht gut. Hundethema abgeschlossen.
Ja, können wir abschliessen.
Gut.
Was sind denn so viele Projekte, wo, wenn du jetzt zurückschaust, wo du kannst sagen, hey, jetzt bin ich schon bald anderthalb Jahre da an der TBZ, was findest du, hey, das haben wir wirklich gut angepackt, das haben wir gut umgesetzt, da sind wir in einer guten Spur. Ziehen wir weiter.
Also ich glaube, dort, wo wir in einer guten Spur sind, ist im Moment in der Megabewegung KI. Der künstliche Intelligenz, wie umgehen mit deren, auch die Umsetzung in der Schule. Dort habe ich das Gefühl, dort sind wir gut unterwegs, weil ich merke, dass sich sehr viele Lehrpersonen sehr viele Gedanken dazu machen und sich mit dieser Thematik auseinandersetzen und sich auch effektiv fragen tun, wo kann ich sie im Didaktisieren am sinnvollsten einsetzen, wie gehe ich aber mit dem um, wenn sie am Recherchieren sind, wie schaue ich da gleich die Kompetenzen eben können gelernt werden von den Lernenden, ohne dass sie ständig keine Mühe brauchen. Also ich sehe dort ist eine intensive Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Und dort habe ich auch das Gefühl, dort bieten wir jetzt auch mit einer neuen Gruppe, die wir haben können erstellen, der PICT-Gruppe bei der pädagogischen ICT, wo sich dort unterstützend auch für die Lehrpersonen und die Lernenden einsetzen tut. Also dort habe ich das Gefühl, dort sind wir gut unterwegs. Da gibt mir ein gutes Gefühl.
Sehr schön. Da freuen wir uns auch drauf, weil ich glaube, KI wird uns beschäftigen. Das bringen wir nicht mehr aus dem Schulzimmer raus. Wahrscheinlich wie das Internet dort mal. Und ich glaube, das Beste ist, wir gehen mit dem sinnvoll um und lernen einfach unsere Lernenden, was sie da mitmachen.
Ja, aber uns bei der IT betrifft das natürlich extrem. Ich fände es jetzt auch mal spannend, noch zu wissen, wie das bei den anderen Abteilungen so läuft. Aber das, was du jetzt gesagt hast, ist Gesamtschule gewesen, oder ist das schon auch vor allem IT?
Das ist tatsächlich in dem Sinn eine Gesamtsicht von der Schule. Also, wir stellen natürlich auch Unterschied fest und das ist irgendwo naturgegeben, dass ein IT mit dieser Thematik natürlich anders umgeht wie ein EE oder ein AT, aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass ein AT oder ein EE nicht im gleichen Maße daran interessiert ist, um gute Lösungen dort zu finden. Ich weiss von Lehrpersonen in der AT, die sich sehr intensiv mit dem auseinandersetzen tun, und von Lehrpersonen in der EE, die sich sehr intensiv mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und das sind ja schlussendlich dann auch Multiplikatoren. Und ich glaube, da ist jetzt definitiv eine Thematik im Bereich von der ICT, wo man so nach der Pandemie das Gefühl hatte, es gäbe den grossen Schub. Und nachdem viele ICT-Projekte eigentlich versendet sind, habe ich das Gefühl, ist es dann, was wir jetzt haben, tatsächlich ein Entwicklungsschub, den wir miteinander machen, weil wir einen effektiven Mehrwert im Unterricht sehen, wenn wir wissen, wie wir die KI einbauen und nutzen können. Also es gibt auch eine Zeitersparnis für uns als Lehrpersonen, wenn wir Unterricht vorbereiten, wenn wir individualisiert unterwegs sind, bei einer Differenzierung. Das sind, das ist so, you name it, oder? Das ist mannigfaltig, die Möglichkeit, die wir jetzt haben.
Definitiv. Also das Thema würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, wenn wir das hier ganz ausführlich behandeln. Ich glaube, wir machen dann mal noch eine eigene Episode zu dem Thema. Zeitersparnis, wenn ich noch schnell etwas sagen, Zeitersparnis, ja. Aber wir merken jetzt in der IT, dass es dafür mehr Zeit braucht beim Kontrollieren. Also wenn du zum Beispiel früher hast du einen praktischen Auftrag gegeben, wo der Schüler etwas machen muss. Wenn er das geschafft hat, hast du am Schluss gewusst, er hat das selber geschafft. Natürlich hat es auch Google gegeben, aber das sind dann irgendwelche Anleitungen gewesen, wo du trotzdem noch etwas hast müssen können, um an das Ziel hinzukommen. Und heute hast du einfach wirklich, kommst du die fixfertige Lösung mehr oder weniger über. Und dann muss der Lehrer sicherstellen, ob der Lernende das auch verstanden hat. Weil sonst gibst du einfach gratis Noten raus. Und das ist ein zusätzlicher Aufwand, der auf uns zukommt, wo in meinen Augen, also ich merke das jetzt, ich komme perfekte Lösungen, also das sind Umgebungen, das sind nicht einfach irgendetwas auf dem Papier, das sind ganze Umgebungen, die laufen, die das machen, was sie tun. Und ich stelle die banalsten Fragen. Und
ja. Das gebe ich dir völlig recht. Da muss man vielleicht in dem Sinne auch relativieren, die Aussage, die ich gemacht habe. Ich glaube, es gibt einfach auch eine Verschiebung vom Arbeitsaufwand. Aber was ich spannend finde, ist ja, wir haben zum einen mit der neuen Bildungsverordnung, wo die Kompetenzorientierung, also die Handlungskompetenzorientierung im Vordergrund steht, wo es auch tatsächlich darum geht, wenn wir eine Kompetenz überprüfen, wenn wir in erster Linie auch neben dem Resultat auch den Prozess beurteilen. Und der kommt einfach mehr Gewicht über in dem Moment. Und geht ein Stück weit oder läuft Hand in Hand auch mit dieser KI-Entwicklung. Also ja. Das heisst auch dort, natürlich haben wir fixfertige Lösungen, die uns KI ausspucken tut, aber auf die andere Seite geht es natürlich jetzt vermehrt darum, oder wird der Kerngeschäft sein von uns, die Prozesse zu beurteilen, wie machen sie diese Schritte und wie kommen sie dann auch zu diesen Resultaten.
Ja. Und ich glaube, dort liegt eben auch eine Chance, um auch mehr ins Gespräch mit den Lernenden zu kommen. Sie arbeiten zwar allein, haben einen Buddy, der sie unterstützen natürlich. Und nachher müssen wir ihnen überprüfen, hat einfach der Buddy jetzt alles gemacht oder haben sie auch noch etwas gemacht? Und das müssen sie dann halt erzählen. Und ich glaube, dort wird unser Setting, wo wir vielleicht uns gewöhnt sind, dass man in einem Schulzimmer sitzt und zuhört und dann am Schluss eine Prüfung schreibt, das wird sich verändern. Das sind natürlich viel, viel mehr mündliche Punkte werden reinkommen, wo man halt das Gespräch sucht oder was für Lösungen es auch immer gibt. Und das finde ich eigentlich eine spannende Sache.
Ja. Also ich glaube, auch der Mehrwert ist natürlich viel grösser, wenn du jetzt jemanden, der mit AI arbeitet, kannst coachen und er wie so selber sich kann Sachen arbeiten, gewisse Sachen kommt er wieder fragen und so. Ich glaube, der Output ist viel höher und grösser und auch der Lerneffekt, aber ich glaube nicht, dass du 20 Lernende oder sogar 25 Lernende kannst dann einzeln coachen und betreuen. Also das ist für uns irgendwie im Moment noch extrem schwierig, wie wir das dann machen wollen. Oder die dann selbstständig sind und das wirklich AI so selber für sich können nutzen können, kommen die dann einfach keine Zeit mehr mit der Lehrperson über und die Lehrperson tut dann die Zeit nur noch auf die konzentrieren, die das nicht können oder wo Peitsche hinten dran brauchen. Oder, weißt du, was ich meine? Und das ist auch nicht ganz fair irgendwie. Ja, das sind sicher noch viele offene Fragen, glaube ich,
dort. Aber ich glaube, dort hat sie auch schon Lösungen auf dem Markt, beispielsweise Brian, den wir jetzt schon ausprobiert haben, oder? Wo du hergehen kannst und wo du den Lernbegleiter hast, der dann halt auch schon mehr oder weniger autonom läuft. Also das heisst, du hast einen Textkörper, den du anfüttern kannst, mit Unterrichtsunterlagen, die du vorbereitet hast. Und die werden nachher durch die AI, werden die eigentlich zugeschnitten auf den Lernenden. Und dann ist es schon für mich jetzt als Lehrperson irgendwo, dann bin ich noch ein Coach. Das heisst, ich tue dann begleiten und wenn sie dann wirklich irgendwo anstehen, dann strecke ich es auf, ich laufe hin und gebe dann dort vielleicht mal wieder einen Schub oder mache oder stelle die eine oder andere Frage, hole es dort dann ab. Also dort habe ich schon das Gefühl, dort gibt es Lösungen, die schon da sind und wo man nicht ganz in einem luftleeren Raum stehen.
Ja, ich glaube, es gibt noch ein brisantes Thema, wo der John geschrieben hat, dass da noch ein leichtes Windchen gegeben hat, wo bis zu dir in den 6. Stock aufgegangen ist und du das Licht in den Haaren gespürt hast. Es geht um das nette Disziplinarwesen, wo wir einen Schwenk gemacht haben und wo ich eine positive Sache daraus herausgespürt habe, jetzt wird diskutiert, was wir machen. Hat Wind gegeben, du hast es gespürt.
Also, was ist Entschuldigung, ganz schnell. Disziplinarreglement ist gleich Absenzenreglement. Das ist
eins zu eins. Da läuft das Gleiche, ja, genau. Es geht eigentlich,
dass wir wissen,
genau, es geht reden. Um Absenzen zum einen und es geht um Disziplin. Und das Disziplinarreglement an und für sich oder, auch oder der Umgang mit der Disziplin, das ist nicht das, was jetzt TBZ in dem Sinne in den Grundfesten erschüttert tut. Dort habe ich das Gefühl, dort sind wir als Lehrpersonen sensibilisiert unterwegs und wissen auch, wie wir mit der Disziplin umgehen müssen. Die Absenz hat einfach eine Präzisierung gebraucht. Also es hat dort, habe ich aus dem Konvent heraus gespürt, dort mal. Ich glaube, das war der erste Konvent, wo ich dort als Rektor durfte teilnehmen, wo halt einfach ja, die eine oder andere Frage, wie gehen wir mit Absenzen um, aufgeworfen hat. Und dort hat eine Präzisierung stattgefunden, und zwar aus einer Gruppe, die sich zusammengestellt hat aus Lehrpersonen und Schulleitung. Und wo sich mit diesen Fragestellungen auseinandergesetzt hat. Und ja, so etwas gibt natürlich immer so ein bisschen Wind, weil der eine findet, ja nein, ist denn das fair und überhaupt? Und jetzt habe ich irgendwie, muss ich da 30 Stutz zahlen und darf man denn das überhaupt bei mir einverlangen? Und genau. Und das ist für mich, wie du vorhin gesagt hast, Jörg, ich finde es total wichtig, dass darüber diskutiert wird. Es ist auch wichtig, dass darüber diskutiert wird. Wir haben jetzt eine rote Linie in dem Sinn vorgegeben, einen roten Faden. Wir haben es auch präzisiert, ausformuliert. Und jetzt geht es tatsächlich darum, zum irgendwo, oder der Wunsch von mir wäre jetzt, wenn man irgendwo im Fachteam beispielsweise oder im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen halt auch irgendwo neben dieser roten Linie die Leitplanken gar setzen. Wo hast denn du deine Leitplanken und wo habe ich meine Leitplanken? Oder der eine drückt dann mal eher ein Auge zu und der andere findet, hey, nein, das ist schwarz oder weiß, das ist 1 oder 0, das ist richtig oder falsch. Und ich glaube, dort geht es darum, um irgendwo auch ein Gespür zu entwickeln. In dem Innen. Und ich glaube, in diesem Prozess sind es immer. Und ja, es wird noch die ein oder andere Frage geben, die wir sicher noch präzisieren müssen. Da hat sich der Casimir auch zur Verfügung gestellt. Das heisst, wir machen so einen FAQ, wo wir zur Verfügung gestellt, wo wir die wichtigsten Fragen zusammengenommen haben, wo wir auch Antworten machen. Und er wird dort noch ein oder andere Online-Termin anbieten, wo man sich dann auch einklinken kann und auch dort dann direkt mit Fragen an Casimir kommen kann, wenn noch gewisse Sachen unklar sind.
Darf ich mal schnell eine Frage stellen zu dem Thema? Und zwar, du hast vorhin gesagt, eben, man kann das noch rausgespüren oder jeder muss das für sich dann irgendwie, ich weiss nicht mehr genau, der Wortlaut. Mich würde interessieren, was ist eigentlich der Grundsatz? Und das würde mir eben helfen als Lehrperson, nachher die Absenzen vielleicht entsprechend einzutragen. Was ist der Grundsatz, warum wir überhaupt Absenzen festhalten oder Verspätungen? Machen wir das für Betriebe? Machen wir das, weil es vom Gesetz vorgeschrieben wird? Machen wir das, weil wir Schweizer sind und pünktlich sind? Machen wir das für wer? Was ist der Grund dahinter? Und wenn ich das mal so ein bisschen würde wissen, dann könnte ich wie von dem ableiten und dann die Regeln auch besser anwenden, glaube ich.
Also ich meine, es gibt ein kantonales Disziplinarreglement und da schreibt da ganz klar vor, dass A, Unterricht obligatorisch ist und B, dass da geführt wird, also im Sinn von, sind die Lernenden anwesend oder nicht anwesend, sind auch Massnahmen sind dort formuliert im kantonalen Disziplinarreglement, wenn sie eben ein Fehlverhalten an den Tag legen tun. Sagt das jetzt durch Absenzen oder sagt das disziplinarisch? Also wir haben dort eine Verpflichtung. Das heisst, es gehört zu unserer Job Description. Ja. Wir haben dort eine gewisse erzieherische Funktion, die wir wahrnehmen müssen. Und das ist auch absolut richtig so. Wir müssen die Disziplin einfordern. Wir müssen nicht à la Lehrer Lämpel jetzt wegen jedem Seich und den Finger zu oberst oben. Und das ist das, was ich meine, um auch so ein bisschen die Leitplanken zu setzen, oder? Wenn du eine Zugsverspätung hast, wenn du jetzt so ganz streng nach Disziplinarreglement gehst, auch nach unserem jetzt überarbeitet, dann gehst du mal an und sagst, okay, der ist jetzt verspätet, also mache ich jetzt dort eine Absenz oder eine Verspätung. Und dann kommt er und dann zeigt er aber auf dem App oben, hey, aber der Zug, der ist so und so viel verspätet gewesen. Und dann kannst du sagen, ja, das ist okay, ist in dem Fall in dem Sinne entschuldigt, aber ich lasse jetzt die Verspätung drin, aber sie ist entschuldigt. Oder du gehst her, wartest einfach mal grundsätzlich als Lehrperson, ich bin jetzt eher der in die Richtung, oder? Also das heisst, ich habe in der Regel, mache ich die Absenz nach einer Viertelstunde, gehe ich nachher einträge, wenn sie das erste Mal am selbst am Arbeiten sind, und dann sehe ich, wenn der eine die Zugverspätung hat, und ich sehe sie dann auf dem App oben, dass der Zug eine Verspätung hat. Dann gehe ich die Verspätung beispielsweise nicht noch festhalten im Internetsektor 2 innen, oder? Weil es hat ja keinen Mehrwert. Weder für den Lernenden, noch für den Lehrbetrieb, noch für mich. Und da meine ich mit so ein bisschen die Leitplanken setzen, oder? Wie genau bin ich unterwegs? Und wo habe ich auch einen gewissen Pragmatismus, aber so, dass ich immer noch zu jeder Zeit Disziplin habe im Unterricht und die Disziplin auch einfordern tue.
Und ist die Absenz gemeint, er ist nicht physisch anwesend oder er ist nicht am Unterricht teil? Er hat nicht am Unterricht teilgenommen. Weil ich hatte jetzt spannend, gerade letzte Woche einen Schüler gehabt, der war im Spital, der hat mir geschrieben, er arbeitet vom Spital aus, er bemüht sich, um da voll dabei zu sein und so. Und das geht halt in der IT wirklich noch relativ gut, weil sie mehr oder weniger manchmal fast noch besser können arbeiten. Jetzt wahrscheinlich nicht vom Spital aus, aber daheim hat es halt noch bessere Bildschirme und so. Vom Laptop ist immer schwierig. Und tun ich dann eine Absenz eintragen oder nicht? Also geht es darum, ist er da gewesen, ist er nicht da gewesen, oder geht es darum, ist er am Unterricht gewesen oder ist er nicht am Unterricht gewesen?
Es geht ja grundsätzlich um die Fragestellung, wer hat den Mehrwert davon, wenn man weiss, ob ein Lernender absent ist oder nicht. Und der Mehrwert, den wir dort haben, ist ja, der ist ja spannend für das Lehrgeschäft vor allem, oder? Weil dort ist ja auch der Vertragsnehmer. Also muss ich irgendwo, das Lehrgeschäft muss dort irgendwo auch eine Übersicht haben, wieso fehlt der, wieso ist der nicht da? Und wir als Schule müssen die Übersicht auch haben. Also im Sinn von, ist der da, ist der nicht da? Dann, weil wir ja bemüht sind, dann er zum Unterrichtsstoff kommt. Und dann er nachher dann auch sauber in den Wirtschaftskreislauf kann eingebunden werden. Und das ist eigentlich unsere Prämisse, oder? Wir tun es unter dem Aspekt, oder? Tun wir uns nachher die Frage stellen, ja, wie viel Sinn macht das, wenn ich jetzt eine Absenz eintrage tue oder nicht, wenn jetzt der virtuell teilnehmen tut? Und für wer hat es einen Mehrwert in dem Sinn? Also, dir jetzt dann einen abschliessenden Antwort. Ich persönlich würde jetzt hergehen und sagen, hey, nein, der ist anwesend, ist zwar virtuell anwesend, ja, aber der kommt ja den Lernstoff mit über, der schafft mit, der macht seine Hausaufgaben. Also, dann, ja. Aber dann kannst du auf die andere Seite, gibt es natürlich die Lehrperson nach, der sagt, ja, nein, aber der hat ja ein ärztliches Zeugnis, der ist ja in dem Sinn krank geschrieben, oder? Mhm. Dann muss doch jetzt konsequenterweise doch einfach eine entschuldigte Absenz dir. Ja, gut, dann macht er eine entschuldigte Absenz dir. Wichtig ist, dass er in den Wirtschaftskreislauf hinkommt, oder der Lernende. Ja, und darum sind die Fragestellungen für mich jetzt nicht im gleichen Maß relevant. Relevant ist für mich Disziplin, zum einen, dass wir die einfordern tun, und zum anderen auch irgendwo die Unterstützung vom Lernenden, dass er wirklich an dem, dass er zum Lernstoff kommt. Und das steht für mich im Vordergrund. Und unter einem Aspekt, oder, gehen wir her und machen uns Gedanken, wie tun wir das handeln, mit absent oder eben nicht.
Ist das in dem Fall auch so, wenn jemand krank ist? Das ist auch so eine Frage, die im Raum steht, ist ja, wenn ich einen Schultag von 9 Lektionen fehle, dann müsste ich ja eigentlich noch 10 Lektionen fehlen, weil das meistens vielleicht 2 Tage ist. dann bist du am zweiten Tag, wenn du jetzt im ersten Lehrjahr zwei Schultage hast, müsstest du eigentlich ein Arztzeugnis bringen. Dann ist das in dem Fall in meinem Interesse, ist der echt wirklich krank oder ist der einfach immer, wenn es eine Prüfung gibt, krank. Das ist in dem Fall ein Unterschied. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, wenn ich sehe, der ist wirklich krank, es ist eh gerade eine Grippewelle rum, wenn ich so jeden ein Arztzeugnis bringen muss, muss man sich auch hinterfragen, ob das sinnvoll ist. Aber wenn einer immer komischerweise die Prüfung krank ist, dann müssen wir in dem Fall mal eine Massnahme machen, um dem zu zeigen, hey, wir sind nicht einverstanden, dass er das immer irgendwie für dich rausstüdelt ist, sondern wir müssen eine Lösung finden, wie gehst du mit dem Stress um, wo anscheinend nicht okay ist für dich. Also,
Entschuldigung, das ist eine Frage. Laut Reglement ist aktuell eine Absenz ohne Arztzeugnis, wenn du daheim bleibst, unentschuldigt.
Aktuell ist das, genau, das ist unentschuldigt, ja. Also das heisst, du bringst nachher, da kann ja sein, dass du eine Grippe hast oder etwas, aber du hast ja, da geht dann auch ein Mail raus an den Lehrbetrieb, sie müssen sich natürlich dort einmal noch rechtfertigen, respektive zuerst rechtfertigen und sagen, du, wieso hast du an diesem Schultag gefehlt? Ich habe eine Grippe gehabt und nachher gibt es die Rückmeldung an die Schule. Und dann kann man die in dem Sinn entschuldigen. Für mich steht einfach da im Vordergrund. Es ist, was ich wichtig finde, ist der Austausch mit dem Lehrgeschäft und mit dem Lernenden. Der muss einfach stattfinden und der hat die oberste Priorität. Und unabhängig vom Formalismus, wo wir machen, oder vom Formalismus, wo wir machen. Sondern für mich ist wichtig, dass das Lernen betreut ist, dass wir wissen, was los ist mit dem. Und wie du eigentlich vorher gesagt hast, dass wir nachhaken, im Sinne von du, wieso fehlst du eigentlich immer dann, wenn die Prüfung ist? Was ist denn los? Hast du Prüfungsangst? Und dann wir dort irgendwo auch vielleicht auf die Ängste eingeht oder Absentismus, so bei uns ja, jetzt mittlerweile doch ein Riesenthema ist, die Volksschule ein Riesenthema ist und natürlich jetzt auch zu uns ausschwappen tut. Dann müssen wir irgendwie ein Mittel finden und mit dem umgehen, aber das machen wir nicht in dem, dass wir jetzt ein Disziplinarreglement überarbeiten, sondern dort geht es darum, dass wir uns mit der Thematik auseinandersetzen. Was ist eigentlich der Absentismus? Was steht dahinter? Und wo können wir den Lernenden unterstützen, dann er eben wieder in die Schule kommt?
Ist aber beim modularisierten Unterricht ein bisschen problematisch, weil du je nachdem halt ein oder zwei Prüfungen. Also du hast nachher nicht noch Möglichkeiten lang gesehen, fehlt der jetzt immer, wenn die Prüfung ist, weil du hast ja nur 10 Mal, oder? Das ist vielleicht noch, auch noch eine Challenge.
Gut, das ist aber genau natürlich die Schwierigkeit, wenn du einen roten Faden machst, du hast ja so viele verschiedene Berufe, also bei uns sind es jetzt doch 4, 5, also 3 Berufsgruppen, und nachher in deinen hast du auch noch Aufspaltungen, um dort ein Reglement zu machen, das für alle gleich gut ist. Das ist ja das, wenn ich das jetzt richtig rausgehöre, wo du sagst, wir haben einen roten Faden gegeben, jetzt müssen wir diskutieren, wie können wir das umsetzen, was machen wir dort, was können wir machen, was nicht. Und da kann halt mit IT, die können zwar sagen, wie machen wir es, aber die können wahrscheinlich nicht das gleiche System machen, sondern sie müssen es dann einfach auf ihren Fall noch anpassen, wenn ich das jetzt richtig von dir rausgehöre.
Ja, und vor allem, es ist eigentlich das, was du ja gesagt hast, wir haben natürlich unterschiedliche Problemstellungen. Oder? Es ist ein Unterschied, wenn du einen Lernenden jede Woche bei dir in der Schule hast oder wenn du Lernende einfach Modul zu bestimmten Modulen in der Schule. Und das erfordert eine ganz andere Herangehensweise. Und da ist ein Challenge, oder? Aber schlussendlich, ja, es ist ein Lehrgeschäft dahinter. Es ist ein Vertrag da. Und das eine ist natürlich irgendwo, bringen wir den jetzt in das Wirtschaftsrädchen, oder? Oder muss der seine Lehre unterbrechen? Gehört der zuerst irgendwo auch in eine Abklärung rein, in ein Coaching rein? Kann man das während der Lehre machen? Oder muss man da wirklich mal rausnehmen aus dem Setting raus? Aus irgendeinem Grund. Ich glaube, das sind die Fragestellungen, wo wichtiger sind und wo unser Disziplinarreglement nicht löst.
Würdet ihr denn sagen, dass Pünktlichkeit, zuverlässige Anwesenheit auch irgendwo durch die Leistung von der Noten soll einfließen? Oder würdet ihr sagen, nein, das würde ich ganz klar trennen? Wie dürft ihr das handhaben? Das nimmt mich jetzt noch Wunder.
Wir sollten das vielleicht noch so machen. Wir haben vorher gerade, ich habe das einen spannenden Punkt gefunden, dass man sagt, hey, schaut, wir schauen den Prozess anschauen. Der Prozess wird immer wichtiger. Wieso sagen wir auch nicht, hey, wir sollten die Schüler, die immer pünktlich sind, auch irgendwie können belohnen können, in Form von einer Note zum Beispiel, finde ich einen cooleren Gedanken, weil wir ja auch vorne geschrieben haben, hey, wir wollen mit den Lernenden, für den Lernenden etwas machen. Wieso muss man quasi eine Strafe aussprechen, sage ich jetzt einmal, was ich eher negativ finde. Das andere finde ich viel konstruktiver, wenn man sagt, hey, der, der immer pünktlicher ist, wieso können wir da nicht irgendwie wie eine Verhaltensnote anfangen reinbringen, die wir brauchen dürfen? Oder zum Aufrunden oder Abrunden. Ich finde es einen spannenden Gedanken, den du heute Morgen reingebracht hast, Jonas.
Finde ich jetzt eher einen schwierigen Gedanken, als wenn wir jetzt, erzählen könnten und irgendwie aufzumal Lernende konditionieren tun über ein Verhalten, wo jetzt meines Erachtens eigentlich irgendwo zu einer Normalität gehört. Also das heisst, Pünktlichkeit ist für mich irgendwo etwas, wo man nicht speziell belohnen muss, sondern wo man kann erwarten kann. Und darum bin ich dort natürlich eher im erzieherischen Kontext unterwegs, zum sagen, hey, das Verhalten ist nicht okay. Wir erwarten Pünktlichkeit, weil das gehört zu dem gehört zu einer Form, damit eben effizient arbeiten möglich ist, damit Lernen möglich ist und damit man es auch miteinander machen kann.
Und umgekehrt, das heisst, wenn einer zwar vielleicht eine gute Note hat, aber in einem Modul mit 10 Tagen viermal zu spät kommst, würdest du dann sagen, gut, da geben wir jetzt keinen Sechser, das ist jetzt eine schlechtere Note.
Gut, wir jetzt bei der Allgemeinbildung, oder, haben ja dort den Vorteil, dass wir es im Rahmen von der Vertiefungsarbeit oder jetzt auch von der Schlussarbeit, die nachher dann mit Abu 2030 kommt, haben wir die Möglichkeit, um das in einen Prozess einzubauen. Also pünktliches Abgeben von Arbeiten, oder haben die Interviews, die sie führen müssen, haben die auch zu diesen Daten stattgefunden. Also wir haben dort die Möglichkeiten, um das mit in eine Leistungsbeurteilung einzunehmen. Aber jetzt die in eine summative Note einzunehmen, da würde auch, da käme da auch rechtlich in einen schwierigen Rang kriegen, weil es ist klar festgehalten, was für Noten festgehalten werden im Zeugnis sein, und das sind summative Noten, respektive summative Lernzielkontrollen. Also dort geht es tatsächlich darum, dass noch da, was wir als Lernziel aufgeschrieben haben, als Lernziel abholen, dass da nachher dann auch benotet wird. Und wenn er jetzt da eine Viertelstunde spät in den Unterricht gekommen ist, dann kann das oder ist das in der Regel nicht ein Teil von der Lernzielkontrolle.
Aber bei dem Modul ist ja nicht nur summativ, oder? Modulnoten.
Du hast vorhin die Anzahl der Prüfe angesprochen bei uns. Ich meine, die müssen mich nicht behaftet, wir sind bei 19 Prüfe.
Ja.
Und natürlich hat man dort überall die Eigenheiten, oder ja. wie auch die Ziel aussehen, die Lernziele aussehen in diesen Bildungs- Verordnungen innen oder im Einzelnen oder wäre jetzt auf dünnem Eis, wenn ich jetzt so würde sagen, ich bin da ja. Der Doktor.
Okay. Verstanden. Ja.
Wir haben noch ein wirklich spannendes Thema, das Gemüter jedes Jahr wieder zum Kochen bringt.
Wir befinden schönes uns ja.
habe ich wieder schön hergebracht. Und zwar unsere leichte Saunalandschaft an der TBZ wird jedes Jahr eigentlich grundsätzlich in den Sommermonaten wieder auf die Spitze getrieben. Und all sind, ich glaube, das ist in jeder Diskussion immer wieder, hey, es ist zu warm, wir können lernen, machen etwas dagegen. Es gibt aber einen Grund, wieso das nicht so einfach ist. Dass wenn wir unsere so warme Temperaturen haben, dass es bei uns wirklich recht warm wird. Du weißt es aus eigener Erfahrung, weil es im 6. Stock sehr warm ist. Was ist für ein Problem? Weil alle fragen sich, wieso können wir, machen mal die Klimaanlage rein. Es ist eben nicht so einfach.
Nein, es ist tatsächlich nicht so einfach. Also zum einen ist es ist jetzt lang gesetzt gewesen, dass der Einbau von Klimaanlagen in öffentliche Institutionen wie eben Schulbauten einfach schlicht verboten war. Es hat jetzt aber letztes Jahr eine Aufweichung gegeben von dieser Bestimmung. Das heisst, man hat theoretisch die Möglichkeit, wenn man wie ein autonomes Beispiel Solarpanels irgendwo auf einem Dach oben hat und das nachher direkt einspeisen in eine Klimaanlage, dann wäre eigentlich so eine Lösung in dem Sinne erlaubt. Der Punkt ist aber, das muss ja nachher dann auch wieder finanziert werden. Das sind nicht kleine Geldbeträge, wo man da redet davon. Das Zweite ist auch, wir haben Denkmalschutz, das ein Riesenthema ist bei bestehenden Bauten. Die TBZ ist eine Schule, wie die ABZ nebenan beispielsweise eben auch ein Schulhaus ist, wo unter Denkmalschutz steht. Also da kann man nicht einfach irgendwie jetzt etwas einbauen. Und ja, da ist man jetzt dran. Also, das Problem hat man erkannt. Und wie es halt so im Kanton ist, es ist relativ träge unterwegs, aber was wir mindestens geschafft haben, ist, dass die TBZ einen Projektstatus bekommt, neben der Berufsschule Rütti, wo wir jetzt so wie in einer vorgezogenen Form zu einer hoffentlich guten Lösung dann ab hoffentlich auch nächstes Jahr können zählen. Also das heisst, es werden jetzt sicher danach Etagen, vierte, fünfte Etage mal mit einer Lösung ausgestattet. Und ich hoffe nachher dann auch, dass wir dann die nachfolgenden Etagen dann direkt mit der Lösung, die dann kommt, die weiss ich jetzt noch nicht, da sind sie jetzt noch am Studieren, dann auch können ausrüsten.
Nächstes Jahr oder nächstes Schuljahr?
Also nächstes Schuljahr.
Okay.
Ja.
Also ah. Es ist...
Also nein, Entschuldigung, jetzt sind wir erst... Nein, es wär nächstes Jahr im Sinn von... Es
wär dann Ende nächstes Schuljahr.
Also ab Sommer 27 rechne ich damit, dass wir sicher schon eine Lösung an der TBZ haben,
oben,
wo dann gewisse Stücke dann bereits von dem profitieren können. Und idealerweise sind sie kostentechnisch so ausgelegt, dass wir dann vielleicht sogar das ganze Schulhaus in dem Sinne ausrüsten können oder selten einfach im Folgejahr. Dann
also etwas, was man da festhalten kann, ich habe so ein Gerücht schon gehört, dass wir da in einem Projekt drin sind. Das ist eine Good News zu dem Morgen, den wir heute haben, wo wir können sagen, hey, wir sind dran, wir sind aktiv da, wir haben das Problem mit Denkmalschutz, wo nicht ganz so einfach ist, dass man nicht noch mit so überall einen Kübel raushängen kann, dass es ein bisschen kühler ist. Aber es ist doch eigentlich cool, dass man geschaut hat, dass wir in einer, ich glaube, die grösste Schule im Kanton Zürich, dass wir da in ein Pilotprojekt reinrutschen können, wo wir sagen, hey, wir sind dran, die oberen zwei Stöcke, was ist, glaube ich, 5 und 4, glaube ich, tun wir schauen, dass dort, wie dort ist sicher auch am wärmsten, weil die Wärme steigt, dass wir dort eine Lösung haben, die nächstes Jahr schon in einem gekühlten Schulzimmer oder mindestens in einem klimatisierten Schulzimmer so unterrichtet werden kann, dass man nicht kann die Ausrede bringen, es ist einfach zu heiß, wir können einfach nicht mehr. Ich finde das gute News, wo wir sagen, danke vielmals für die, die das in den Weg geleitet haben.
Du, und der 6. Stock, kommt dann auch eine über?
Hey, der 6. Stock ist irgendwie aufgrund von der Decke, vom Deckenbau her einfach nochmal eine gesonderte Problemstellung. Also wir werden dort dann auch wahrscheinlich eine andere Lösung müssen anpeilen. Aber wie gesagt, mein persönliches Ziel ist, es ist nicht nur der 4. und der 5. Stock, sondern nächstes Jahr ist dann, man hat ein Konzept, ein Gesamtkonzept, für die Ausstellungsstrasse und dann Silke müssen wir dort dann auch darauf eben nachdenken. Es wird jetzt noch nicht im gleichen Atemzug angedenkt, aber gerade nachher. Aber einfach, dass wir dort ein Gesamtkonzept haben, das einfach verhebt und für alle verhebt und dann nicht nur im 4. oder 5. Stock davon profitiert, hoffentlich, sondern alle davon profitieren.
Aber dann musst du dann in die Sauna gehen? Oder wie ist es jetzt?
Es ist warm. Es ist Sauna. Und ja, nein, aber...
Bist du gesund? Schwitz ist doch gesund.
Ja, genau.
Einfach über die Zeit herum müsste man sich mal kurz darüber diskutieren, ob man saunieren geht, irgendwie so bei diesen Temperaturen 9 Stunden oder so.
Genau, aber ich muss jetzt dort auch fairerweise sagen, wir haben jetzt bei unserem 6. Stock in einzelnen Zimmer und auch bei mir innen haben wir eine temporäre Kühllösung drin, weil sonst es würde einfach nicht gehen. Ja. Es geht dort auch ums Eck. Wir haben die Sonneneinstrahlung dann von zwei Seiten und das ist wirklich, zum Dann solltest du als Rektor ein bisschen kühlen Kopf bewahren, in der Regel. Und wenn er dann einfach irgendwie schon am Morgen irgendwie auf 32 Grad ist, dann ist das vielleicht auch für die Lehrpersonen und für die Lernenden nicht sehr agreabel.
Es gibt den Spruch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, oder, wo dann wieder sehr stark zum Tragen kommt. Die wissen ja, was Amt mit Kader ist. der, der sich zuerst bewegt hat, verloren. Und ich meine, den müsste man dann natürlich sehr stark umsetzen, oder? Weil bei 32 Grad willst du dich nicht bewegen. Sonst nachher läuft es einfach.
Es ist eigentlich noch gut, dass sie den Druck so haben dort oben, oder?
Ja, klar. Auf der anderen Seite, was ich muss sagen, was ja wirklich lässig ist, also ich habe das jetzt schon zweimal gemacht. Ich bin reingekommen, habe den Hausdienst gesehen, den Chef, und habe gesagt, du, ich brauche einen Ventilator. Hat er gesagt, schreib ein Mail, du. Ich habe ein Mail geschrieben an die Person, du, und es ist keine Viertelstunde gegangen, habe ich zwei Ventilatoren gehabt. Und das Coolste von den Ventilatoren ist, wenn du es richtig stark einstellst, hast du das Gefühl, du bist wie von einem Flugzeugplatz, weil der Ton nicht so ist, weil der Propeller schwingt. Das ist wirklich, gibt ein bisschen Ferienfeeling.
Das finde ich auch ein bisschen nicht so gut, ehrlich gesagt. Es gibt wirklich viel leisligere Ventilatoren. Vielleicht sollte man mal überlegen, dass man mal ich kann rein tun, und okay. Das ist wirklich nicht so angenehm, weil wenn du drei Ventilatoren hast, die laut, ich komme zu dem Schulzimmer raus und meine Ohren, das
pfeift nachher nicht. Ja, eben darum ist es cool.
Das ist auch zum, Entschuldigung, wenn ich nochmal reinschnurre, es ist auch zum Unterrichten nicht so cool, wenn du probierst, etwas zu erzählen und dann musst du jedes Mal die Ventis abstellen, dann wird es wieder heiß und ja, ist ja klar.
Der Vorteil ist, ich muss dann eben meinen Redeanteil reduzieren.
Sollte ich vielleicht auch so machen.
Das ist auch gut. Aber ich finde es cool, dass wir überhaupt eine Lösung haben, dass wir jetzt schon Ventilatoren haben. Und dass das, du machst das Mail, hast innerhalb von einer Viertelstunde hast zwei Ventilatoren. Also ich weiß nicht, wie sie es organisieren, aber es ist auch ineffizient. Und
also das ist das, was die Lehrer machen können aktuell, oder? Sie können also, Ventis bestellen.
Wir sind jetzt da gar nicht mit einer Information außen, oder? Mit den Möglichkeiten, die die Lehrpersonen machen können. Die sind bescheiden und beschränkt. Und wie gesagt, da was du sagst, Jonas, wir nehmen das wirklich sehr ernst und das ist ein persönlicher Ehrgeiz von mir, um das wirklich auch vorwärts zu treiben und dort dann ab nächstem Jahr eine gute Lösung drin zu haben. Cool. Aber das, was wir machen können, ist, wir haben eine Nachtauskühlung, wo so halbwegs funktioniert. Wenn wir dann so hohe Temperaturen haben wie jetzt, dann ist auch die Nachtauskühlung nicht mehr sehr gewinnbringend. Und ein anderes ist halt wirklich auch ein Verschatten, die Läden runterlassen, auf keinen Fall irgendwo, ich habe ein Mail von einer Lernenden bekommen, jetzt da vor zwei Tagen, wo sie mir geschrieben hat, es sei unaushaltbar, es sei jetzt irgendwie morgen eine Mail fies, ich störe vor einem offenen Fenster, 35 Grad. Und es ist keine Lernen mehr möglich. Und ja, da muss ich sagen, ja, wenn du dann am 11, um 11:30 oder am Nachmittag hergehst und halt das Fenster aufmachst, dann ist es halt einfach wirklich am Bach oben. Sondern dann lässt die Fenster zu über Mittagszeit, natürlich. Macht die Türen auf, die in den Gang durchgeht, oder? Und dort haben wir die kühle Luft, die noch einströmen tut. Aber das sind halt so die kleinen. Die kleinen Verhaltenssachen, die wir noch machen können. Und nächstes Jahr dann aber hoffentlich dann eine gute Lösung.
Was ich eben hier nicht mehr so spannend finde, ja, es ist heiss, es ist für mich auch nicht so, dass ich es unhühnelässig finde, wenn da auf einmal mein innere Kühlsystem anfängt zu arbeiten und man anfängt da zu schwitzen. Das ist für mich auch nicht lässig. Auf der anderen Seite, sie müssen dann zum Beispiel die restliche Zeit der Woche sollten sie theoretisch auch lernen. Wie machen sie denn das? Also natürlich kannst du sagen, du machst es halt etappenweise, aber es ist eh warm. Wir können dir das nicht wegdenken. Und dort müssen wir halt einfach sagen, ja, es ist warm, machen wir einfach das Beste hier neu mit daraus. Ich finde es schon gut, können wir dort die Ventilatoren über, die mindestens mal eine Luft geben. Natürlich ist es noch warme Luft, die bläst, aber es ist eine Luft. Und das macht es halt einfach aus, ob es stehender Backofen oder quasi ein...
Also da bin ich völlig bei dir, oder? Also auf der anderen Seite müssen wir schon auch festhalten. Weißt, wenn wir jetzt einfach wieder die Schule zumachen, wenn es jetzt einfach heisst, wenn man einfach hitzefrei will machen, oder? Bei der Busbildung würde es heissen, die gehen arbeiten. Und die Frage ist jetzt dort dann einfach, okay, wenn ich jetzt an unsere Elektroinstallateure, Montageelektriker denken tue, die nachher dann auch auf den Baustellen unterwegs sind, also wie gut sind die betreut? Wie gut schauen wir dort, oder? Und dann irgendwo abwägen und sagen, ja, lieber auf der Baustelle, lieber jetzt hier an der Schule, dann muss ich euch sagen, habe ich sie auch für so eine lieber da, weil da weiss ich, wir versuchen den Alltag oder den Schulalltag möglichst komfortabel zu gestalten. Und ich glaube, es ist die sichere Variante wie das andere, wie einfach eine Schule zumachen in dem Sinn und nachher sind die draußen und teils sogar einfach auch ja, den heissen Temperaturen auf den Baustellen ausgestellt.
Yes. Ich glaube, wir haben unser Ziel von 40 Minuten leicht überschritten, aber das ist okay für uns zwei. Es ist sehr spannend. Was wünschst du dir jetzt als Rektor so nach den anderthalb Jahren für die Schule? Wohin sollen wir noch gehen? Was wünschst du dir, dass wir noch ins Gleiche oder können harmonisieren, dass noch schneller die Fahrtwind aufnimmt, zum Projekt können umsetzen?
Ich glaube, für mich das Wichtigste und das zentrale Anliegen, das ich habe, ist irgendwo als TBZ den Lernenden ein ideales Lernumfeld können zu bieten. Und ich glaube, ein ideales Lernumfeld für Lernende können zu bieten, bedeutet aber auch, dass wir irgendwo Lehrpersonen haben, die gerne arbeiten können, wo ein positives Mindset haben und wo auch Gewissheit haben, dass wir als TBZ eine gute Schule und einen coolen Unterricht bieten wollen. Und ich glaube, wenn noch schon die Stossrichtung und auch das Vertrauen da ist, dass wir dann nämlich miteinander wollen und dass halt irgendwo erst eine Dissonanzkultur uns vorwärts bringt, damit wir nachher das Produkt von guter Schule anbieten können. Wenn das Bewusstsein da ist und auch man parat ist, um das miteinander zu erdiskutieren und zu erarbeiten, ich glaube, dann ist für mich so der grosse Wunsch, irgendwo das gemeinsame Mindset können miteinander zu tragen und so auch können irgendwo in Zukunft schreiten.
Dissonanzkultur bedeutet?
Dissonanzkultur bedeutet halt, dass man nicht immer gleicher Haltung ist und dass man halt irgendwo eine Vorstellung hat, ich meinte, es geht in diese Richtung und der andere hat aber das Gefühl, nein, es geht diametral in eine andere Richtung. Und schlussendlich, wenn wir hergehen und subsumieren zu gutem Unterricht, wenn wir sagen, okay, dann da finden wir einen Mittelweg. Und den Mittelweg zu finden, bedingt halt immer wieder auch eine Diskussion zu führen. Einmal sachlich miteinander streiten. Und das ist etwas, was ich finde, total wertvoll für uns und auch für unsere Kultur, damit wir den Streit miteinander führen, auf der Sachebene.
Good Trouble.
Genau.
Trouble muss nicht immer schlecht sein, es gibt auch gute Trouble.
Genau. Und ich finde, ohne Dissonanzkultur bringst du irgendwo eine Organisation auch nicht weiter. Wenn immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, das wäre für mich das Schlimmste, weil dann habe ich das Gefühl, dann bleibe ich an Ort stehen. Dann muss ich selber irgendwie sagen, jetzt gehen wir in die Richtung und dann haben wir 250 Leute, die in die gleiche Richtung laufen. Ich stehe mir da nicht gut vor. Gar nicht.
Sehr schön gesagt, ja.
Also ein bisschen Reibung ist einfach gesund. Genau. Und ich glaube, man wird es auch nicht herbringen, dass man hundertprozentig gleicher Meinung ist. Also, das kann ich mir nicht vorstellen.
Gut, also, dann haben wir noch ein weiteres Segment. Ich weiß nicht, du kennst es vielleicht. Solltest eigentlich, wenn du sagst, du bist ein aktiver Zuhörer.
TBZ. Fame or Shame.
Wir müssen noch so einen
Teaser machen, gell? Ja, das finde ich auch. Das
haben wir letztes Mal schon gesagt und er ist immer noch nicht da.
Ja, das stimmt, da weiß ich auch. Aber mindestens... Oh ja. Schau jetzt. Er versucht sich rauszuwinden, aber wir ziehen es durch.
Genial.
Ein Ziel natürlich von der Fame or Shame-Frage ist ja immer, dass wir uns mit unserem Gast ein bisschen auseinandersetzen und eine Frage stellen können, wo er sich auch ein bisschen zu Hause fühlt.
Die Frage ist übrigens perfekt, weil er hat ja bei der Frage Zugvogel oder Standvogel.
Hat Zugvogel gesagt, gell? Zugvogel. Und ich habe es ein bisschen reingespürt, okay, wo wir die Frage rausgesucht haben. Zuerst haben wir gedacht, wir machen etwas anderes, aber unsere Frage ist, wieso wissen eigentlich Zugvögel, wohin das fliegen müssen?
Das ist eine schwierige Frage.
Ja, wir haben gefunden, wir
müssen ein Wissen, wieso Zugvögel beispielsweise die sind Schwarzmilane, wo bei uns sind, wo nachher, wenn es Herbst wird, Richtung Süden abziehen. Man redet da von einem Drang. Sie kommen einen Zugdrang über. Und bei den Staren stellt man dann auch fest, sie sammeln sich nachher dann in Scharen, oder? Und da gibt es dann auch die wunderbaren Luftbilder, wenn sie dann sich auf den Leitungen niedersetzen und dann wieder durchstartet und irgendwann dann einfach einmal in Süden abziehend. Aber da redet man eigentlich von einem, das ist ein Drang, ein Zwang, wo sie verspüren und wo sie dann auch gehen. Ich meine, da geht es auch schlicht um Nahrungsangebot, oder? Also da geht es auch schlicht darum, zum auch zu überleben. Und, aber im Detail erforscht, was eigentlich in einem Vogel passiert, wenn er weiss, die Schwalben, die gehen immer zu einer sehr ähnlichen Zeit, nicht taggenau, aber fast wochengenau, ziehen die einfach los. Was das auslösen tut, das weiss man im Detail noch nicht. Einmal ich noch nicht.
Sie nehmen nicht den Nachteil für und machen Google Maps und fliegen dann mal los.
Genau.
Haben es noch nicht herausgefunden. Ja, herzlichen Dank. Wir haben das jemand recherchiert. Das ist einer von diesen 5 Punkten ist von dort drauf. Also respektive 2, das genetische Programm. Also sehr gut. Ja, lieber John, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und da vorbeikommen bist. Ich habe ein ganz, ganz spannendes Thema gefunden. Ich glaube, der John ist jetzt auch noch mal ein bisschen greifbarer geworden, was er für uns alles macht im Hintergrund, dass wir so wirklich arbeiten und gut auf uns auf den guten Unterricht können vorbereiten. In dem Sinn wünschen wir doch alle schöne Sommerferien.
Was machst
du? Hey, der Plan ist, noch ein paar Tage auf Schottland zu gehen. Dort der ein oder andere Ecke bereits, aber noch nicht im Detail angeschaut. Papageientaucher sind dort sicher noch bei mir auf der Bucketliste. Genau.
Und dort cool. In der Falconry, jetzt muss ich gleich noch schnell reingrätschen, auf der Falconry gehst du auch. Ich bin auch schon in Schottland gewesen, ich kann das sagen, es war einfach cool gewesen. Ich habe also die Vögel ein Händchen bekommen, können heben, füttern, streicheln. Das war einfach der Hammer gewesen. Also.
Ja, ich bin jetzt weniger der Streichelfreund in dem Sinn. Von dort her, ich gehe es lieber fotografieren unter dem Tarnnetz, nachdem ich 7 Stunden gewartet habe. Da gibt mir irgendwie mehr. Es gibt mir mehr, wie jetzt genau den Vogel streicheln.
Die Folge kommt ja am 6. Juli raus, das heisst auch von unserer Seite die letzte Folge vor der Sommerferien. Jürg, was sind deine Pläne?
Wir gehen obligatorisch auf Kreta. Das machen wir seit 5 Jahren. Haben wir dort ein Hotel gefunden, wo uns extrem passt, die Kinder happy sind und dann gehen wir dort runterfahren.
Weißt du, was dich erwartet?
Genau. Und bei dir?
Wir gehen auf Sizilien.
Sizilien.
Ja.
Gehen wenig essen.
10 Tage oder so. Gehen abnehmen.
Gehen abnehmen, genau. Sehr schön. Genau. Ja. Es ist ja gerade, man brüllt dreimal, wenn man auf Italien geht. Das hast du mir mal gesagt, gell?
Wie?
Man tut dreimal brüllen.
Wenn du auf Italien gehst, hast du dreimal brüllen.
Hast du mir mal gesagt.
Einmal, wenn du da kommst. Einmal, wenn
du. Wieder musst du heimgehen.
Du musst heimgehen. Und wenn du auf die Waage stehst, dich heim.
Tragisch, aber wahr. In dem Sinn und Geist, ganz schöne Sommerferien. Erholt euch gut, damit ihr nachher Mitte August wieder mit neuen Form und Frische unsere Lernenden könnt begleiten.
John, danke vielmals, dass du da bist. Ich hoffe nicht zum letzten Mal.
Danke euch. Hat mich mega gefreut, habt ihr mich eingeladen.
Danke vielmals.
Also, tschüss zusammen.
Ciao zusammen.